Und das Coole bei der Sache ist, bei dieser globalen Familie Gottes, es gibt nur einen Erzieher, der heißt Gott, der Vater. Er erzieht uns und lehrt uns und zieht uns hoch durch seinen Heiligen Geist und seine Gegenwart. Das Coole an der Sache ist, die globale Familie hat eine Bedienungsanleitung bekommen zu diesen Erziehungsmaßnahmen, was sie, lass mich sie mal so nennen heute. Das ist Gottes Wort. Und die ist einheitlich für die ganze Familie auf die globale Ebene. Und wenn wir als Kinder Gottes, als Familie wissen wollen, hey, wie leben wir gemäß Gottes Wort, wie können wir als Familie zusammenleben und was kann uns stärken, möchte ich euch heute zwei wichtige Aspekte auf die Plattform bringen. So, bevor wir, und damit wir verstehen, warum ist es okay, wenn wir auch natürlich selbstständig sind, denken, entscheiden, aber es ist auch wichtig, dass wir in gewisse Phasen in unser Leben, gewisse Ecken auch in Gemeinschaft leben. Ein afrikanisches Sprichwort besagt Folgendes: Allein kann man schnell gehen, aber gemeinsam kommt man weiter. Man hat mir einmal gesagt, Timmy, wer seine eigenen Wege gehen, kann nicht überholt werden. Aber wenn du eine Panne hast, bleibst du hängen. Oder? Wer seine eigenen Wege geht, kann nicht überholt werden. Und dann dachte ich mir, cooler Zitat, gefällt mir sehr. Ich will auch gerne meine eigenen Wege gehen und irgendwo gewisse Ziele erreichen. Aber dann dachte ich mir, hey, und wenn was eine Panne passiert, Reifen platzt, ich brauche irgendwo Hilfe. Und das passiert bei uns allen ständig. Und deswegen ist es gut, dass wir auch als Kinder Gottes verstehen, so individuell und unterschiedlich wir sein können und wir sind, ist es wichtig, dass wir auch verstehen, es gibt ein Prinzip von Gemeinschaft, von Miteinander, von Füreinander dabei zu sein. Und darüber möchte ich heute ein paar Gedanken verlieren, nämlich indem wir gemeinsam beten und Gemeinschaft leben, können wir einiges erreichen. Und da möchte ich gerne ein paar Bibelprinzipien dazu auf den Tisch stellen. Miteinander und füreinander. Und unser Predigttext heute steht in der 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 22. Und die möchte ich tatsächlich schnell vorlesen. In der Regel nehme ich Zusammenfassung, das habe ich nachher. Aber die Verse waren so intensiv. Und dann dachte ich, okay, die möchte ich gerne mitnehmen, den kompletten Text, damit wir auch ein Gesamtbild haben von dem, was nachher kommt. Also 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 12 bis 22. Lass ihn, der stört mich nicht. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, das ist alles okay. Solange der nicht einfach anfängt, Lobpreis zu machen. Papi, Spaß für dir. Egal. Also, gut. Dann fangen wir mal bei Vers 12. Liebe Brüder und Schwestern, wir bitten euch darum, all die anzuerkennen, die sich für euch einsetzen. Der Herr hat ihnen die Leitung eurer Gemeinde anvertraut und sie bewahren euch vor falschen Wegen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und sie besonders achten. Wichtig ist, dass ihr alle miteinander in Frieden lebt. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, hilft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Beruft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Soweit, sage ich jetzt mal, Amen. In diesen paar Verse gibt es extrem viele Wahrheiten und sehr viele Aufforderungen. Wenn ich sage, wow, okay, wenn ich jetzt zu jedem Vers kann man eigentlich eine Predigtserie aufstellen und bauen, das ist echt reichhaltig. Und deswegen möchte ich gleich in diese Inhalte hineingehen. Wir stehen vor einem Gebetsmarathon vor uns, wir stehen vor unseren Connect Groups, die werden ab März dann stattfinden, weil wir im Februar unser Gebetsmarathon, wie schon Isabel angekündigt hat, es wird von 1. bis 28. Februar jeden Abend, 7 Tage die Woche, 19 Uhr werden wir uns hier treffen zum Beten und Lobpreis machen. Und das wird auch sehr persönlich werden, kann ich nur empfehlen. Und deswegen müssen wir uns einfach auf das Ganze jetzt einstimmen. Wir fangen an mit einer Zusammenfassung. Und die erste Aufforderung sagt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessalonica: Ihr sollt anerkennen die Personen, die für euch verantworten, die eure Gemeinde leiten. Und jetzt habe ich hier erstmal geschluckt bei den Vorbereitungen. Wie soll ich das jetzt meine Gemeinde sagen? Ich stehe hier vorne, ich bin Pastor, Gemeindeleiter. Und ich soll jetzt meine Gemeinde sagen: Freunde, ihr müsst eure Gemeindeleitung lieben und ehren und anerkennen. Wie cool ist das denn? Wie erheblich ist das denn? Aber wie biblisch ist das? Hallo? Wisst ihr was, ich bin sehr viel unterwegs, ich predige in so viele Gemeinden und ich habe mir zu einer Gewohnheit gemacht, egal in welche Gemeinde ich bin und wenn ich zum 5. Mal dort bin, meine Predigt, mein das hier, fängt immer an, einfach mit Danksagung an die Pastoren und die Ältesten der jeweiligen Gemeinde und zum Schluss vom Gottesdienst sage ich: Freunde, und jetzt stehen wir auf, Pastor, Ältesten, komm bitte nach vorne, ich möchte mich bei euch für euren Dienst bedanken und euch für euren Dienst weiter segnen. Wir vergessen öfters, für unsere Leiter, für unsere Pastoren zu beten, sie wertzuschätzen, weil wertschätzen ist eine Kultur und das lautet immer so. Und das gilt jetzt nicht nur für uns im Ältesten-Team, sondern wir sagen, okay, wenn du denkst oder siehst, jemand hat was Schönes gemacht, denkst nicht nur, sondern geh und sag es bitte ihnen auch. Wertschätzung, okay? So, der Apostel Paulus fordert von uns auf, warum? Damit der Dienst A nicht gehindert wird, okay? Gott hat sie uns anvertraut und das gegenseitige Wertschätzung und Ehren, okay? Dass wir cool bleiben, das ist eine gegenseitige Wertschätzung, gegenseitige Dankbarkeit, gegenseitige einfach ehrhaft und liebevoll miteinander umgehen. So, Gott hat ihnen uns anvertraut. Meine Güte, wenn ihr nur denkt, dass ich euch gegenüber Verantwortung habe, das ist korrekt, aber umgekehrt ist das natürlich auch. Wir haben Verantwortung füreinander. Ich für euch und ihr auch für mich und das Ältesten-Team, weil durch eure Mitmachen, dabei sein, Wertschätzung, haben wir auch Lust, Gott zu dienen und für die ganze Gemeinde auch vor Gott zu stehen. Warum sagt ihr, ihr solltet sie einfach, die sind einfach von, also Gott uns anvertraut. Und wir lieben sie für ihre Mühe, sollen wir sie einfach lieben und achten, sagt der Apostel Paulus. Und dann bringt er einen ganz wichtigen Aspekt in diesen ersten 2 Versen und sagt einfach: Hey, seid miteinander in Frieden. Sei miteinander in Frieden. Ohne Gottes Frieden kann kein Mensch Gott anschauen, sagt die Bibel. Und das ist der Apostel Paulus sehr wichtig. Ja, wertschätzt einander, liebt einander, achtet einander hoch. Aber vergiss nicht dabei, einfach in Frieden miteinander zu leben. Nicht im Krieg, nicht im Zank, nicht in Streitigkeit, nicht mit dicke Gefühle irgendwo im Herzen. Nein, er sagt, hey, seid eins miteinander, seid in Frieden miteinander. Was für ein heiliger Wunsch vom Apostel Paulus, und er sagt, hey, ich möchte, dass ihr miteinander in Frieden lebt. Das ist Gottes Willen, dass wir in der Gemeinde in Frieden miteinander leben. Und dann macht er weiter und geht, wir haben die Verantwortung dann füreinander. Okay, nicht gegenüber der Leitung allein oder der Leitung für die Gemeinde, sondern auch füreinander und miteinander. Okay? Und im Vers 14 addiert er weiter, wir sollen einfach Rat geben denen, die nicht nach Gottes Willen leben. Also sagt, hey, Mann, die ihr Leben nicht in Ordnung haben. Welche Ordnung? Gottes Ordnung, die nicht gemäß Gottes Wort leben, die vielleicht von Gottes Wege abweisen. Sagt, hey, Bruder, Schwester, kann man zusammenreden? Ich sehe, das und das ist passiert. Kann wir dir helfen? Einfach einen Rat geben und diese Menschen sagen, hey, denk dran, Gott liebt dich, du bist erlöst und Gott möchte, dass du einfach mit ihm unterwegs bist. Und dann beauftragt er uns weiter, den Mutlosen helfen. Und jetzt kommt das richtig aufeinander und einander dienen. Sag, okay, wenn du siehst, ein Bruder und eine Schwester ist mutlos, hat vielleicht gewisses Mut verloren, Kraft verloren, Motivation verloren. Sag, hey, diese Menschen sollt ihr einfach unter die Arme greifen. Diesen Menschen sollt ihr lieben und sollt ihr helfen, dass sie einfach gestärkt werden. Alles klar? Du bist ein Süßer. Yay. Okay? So. Diese Menschen, die Mutlosen einfach helfen und die Schwachen stärken wir. Wie cool ist das, wenn die Gemeinde Gottes so weit, so stark, dass einfach Schwachen, vielleicht Mutlosen, vielleicht Hoffnungslosen einfach mal Hilfe bei uns finden würden und sagen, come on, ich werde hier gestärkt. Ich werde hier stark gesprochen. Und ich sage dir, solche Menschen habe ich in meinem Leben definitiv gebraucht. Ich brauche sie in meinem Leben jeden Tag noch. Einfach Menschen, die sagen, wow, wir glauben an das, was Gott dir gegeben hat. Wir glauben, dass du hier am Platz bist. Wir glauben, dass deine Berufung steht. Und ich ermute und so weiter und so weiter. Und jemand sagt, hey, okay, du bist gerade angeschlagen, aber du bist nicht hoffnungslos, weil Gott lebt. Darfst du auch leben und sollst du bitte schön auch der Tanz vor Freude. Was ich sage, ist korrekt, alles klar. Und da gibt es noch eine Aufforderung an uns. Dienen mit Geduld und Nachsicht. Eieieiei, wie oft ich dieses Wort höre. Geduld ist nicht mein zweiter Name. Eieieiei, dann musst du halt mehr beten. Muss ich halt mehr beten und mehr Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, dass ich Liebe, Geduld, Nachsicht für meine Mitmenschen haben kann. Das ist nicht Individualismus, das ist Gottes Wille für seine Kinder. Wenn Gott an Gemeinde denkt und wie Gemeinde sein soll, dann sagt, hey, ich möchte, dass ihr mit Geduld und in Geduld einander dient und ich möchte, dass ihr Nachsicht füreinander habt. Das ist sozusagen Gottes ethische Gedanken, Gottes Ethiklehre für unsere Gemeinden heute. Das ist Gott, wenn wir sagen, hey, wir möchten nach Gottes Willen leben. Hier fangen wir an, einander dienen, geduldig sein, Nachsicht haben füreinander, einander stärken und kräftigen. Und natürlich, hey, es gibt keinen Pastor, es gibt kein Ältestenteam, der das alles allein schafft. Kann man vergessen. Und dafür bin ich an dieser Stelle extrem dankbar für alle wirkende und dienende Geschwister in aller Bereichen unserer Gemeinde, ohne Ausnahme. In dieser Etage von vorne bis hinten in die untere Etage, in alle Bereiche unserer Gemeinde. Freunde, wenn wir nicht einander dienen und helfen, wachsen wir einfach nicht. Und deswegen bin ich total dankbar, dass jeden von euch einsatzbereit ist, einsatzfähig ist und ist schon eingesetzt in vielen, vielen, vielen Bereichen. Haben wir hier fast auf jeden Stuhl, was heißt fast, auf jeden belegten Stuhl heute sitzt ein Berufener und eine Berufene. Ein Befähigter und eine Befähigte, ein Gesegneter und eine Gesegnete Gottes, der seine Berufung in unserer Gemeinde leben kann. Und deswegen sage ich, okay, wir möchten dieses Geduld einbringen und miteinander und füreinander da sein. Und nicht einfach, ich lebe, ich komme. Nein, nein, wir haben Verantwortung füreinander. Weiterhin sagt der Apostel Paulus, es kommt auf unser Verhalten an. Und jetzt wird er ein bisschen so bissiger, in dem, was er sagt und redet schnell zu uns ein und sagt, hey, achtet auf eure Herzenshaltung und das Böse nicht mit Bösem vergelten. So nach dem altjüdischen Moralgesetz, Auge im Auge, Zahn im Zahn, wer hat angefangen, ist selber schuld. Also wenn du mir gehauen hast, haue ich dir eine zurück und fertig. Nein, 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 Moment mal. Das ist vielleicht der Maßstab der Welt. Du hast mir geschlagen, ich schlage dir. Thema, ich bin Orientaler und bei uns Thema Rache ist ein Thema. Aber Rache gebiert Rache. Versteht ihr diesen Begriff? Rache produziert Rache. Wenn ich heute Rache nehme, weil jemand meinen Vater getötet hat, die Kinder von denen werden mich später töten. Und das ist so wie eine Erbgeschichte und Erbhass, die nicht aufhört. Und der Apostel Paulus sagt uns, hey, vergilt nicht das Böse mit Gleichartigen. Wenn Jesus uns für all unsere Taten, die wir gemacht haben, die nicht gut waren, auf die gleiche Art und Weise uns vergelten wird, Freunde, dann landen wir alle auf dem Grill. So was nennt die Bibel Hölle. Nicht gut. Aber weil Gott uns so sehr liebt, konnte seine Liebe unsere Schulden, unsere Mängel und unsere Mankos komplett bedecken. Also er geht auf unsere Ethik und sagt, hey, Böses nicht mit Bösem vergelten, vielmehr bemüht sein, allen Menschen Gutes zu tun. Sind wir schon bei 4,15 angelangt. Bemüht sein, Gutes zu tun. Die Psychologen und Wissenschaftler haben es bewiesen, Menschen, die Gutes tun, leben länger und haben mehr Freude an dem Tag. Hey, ich kann mich an eine Lady erinnern, die klopfte bei uns an einem Tag, und das war so eine ganz besondere Situation bei uns in der Gemeinde, wo in dieser Situation Geld gemangelt hat für bestimmte Personen. Und dann kam eine Person zu mir nach Hause, klingelt bei uns an die Tür und drückt mir einen Umschlag in der Hand und sagt, hey, ich bin extra hierher gefahren. Diese Summe hier ist einfach für diese Situation, die du angekündigt hast. Und hey, ich bedanke mich bei dieser Person. Die läuft, wir haben so einen langen Eingangsweg bei uns, von unserer Haustür bis zur Straße, vielleicht 10, 15 Meter, keine Ahnung. Und die Lady läuft hoch und macht so einen Luftsprung und schlägt ihre Füße zusammen und freut sich und sagt, Jehu, warum auch immer, wenn man 500 Euro abgibt, ich weiß es nicht, ob man sich freut, aber die Frau hat sich richtig gefreut, dass sie was machen konnte, und dachte, wow, was für ein Segen ist das. So einen Betrag abzugeben, zu spenden an Menschen und dabei Freude zu haben. Sie war bemüht, Gutes zu tun. Und Gutes tun für uns ist keine Empfehlung, sondern ein Auftrag. Wir möchten einander Gutes tun, und ich sage dir, mein Herz ist so immer mit Dankbarkeit erfüllt, wenn ich unter der Woche hierher komme, in mein Büro zu arbeiten, hinter die Theke, und ich sehe jemand hier und macht seinen Putzdienst. Putzt den Saal oder die Räume hinten oder was auch immer. Ich versuche immer dran zu denken, wow, danke, dass du deinen Dienst tust. Gefällt mir. Ich feiere unsere Gottesdienstmitarbeiter und versuche immer dran zu denken nach dem Gottesdienst. Danke, dass ihr gelobpreist, gemacht, getechnikt habt, also und so weiter und so weiter. Hey, es tut einfach gut, wenn wir Menschen Gutes tun. Und das möchten wir in der Connect Church zu unserer Kultur machen, dass wir einander wertschätzen und ehren und lieben und aneinander auch denken. Und dann wird der Apostel Paulus etwas heftiger. Mit einer Anforderung, die heute viele, viele Menschen nicht verstehen. Nämlich, er sagt, freut euch alle Zeit. Im Philipperbrief heißt das, Philipper 4,4, freut euch alle Zeit, abermal sage ich, freut euch. Also noch einmal sage ich, freut euch. Mein Kollege hat es gepredigt, freut euch alle Zeit, und zwar gefälligst. Puh. Weißt du warum? Weil die Freude eine Entscheidung und kein Gefühl ist. Klar, sie löst in uns Glückshormone etc., was auch immer, aber Freude ist eine Entscheidung. Glaub mir das. Es ist nicht nur ein Gefühl, aber ich entscheide mich für die Freude. Ich liebe, was ich mache. Ich liebe meine Mitmenschen. Ich möchte meine Gemeinde lieben. Ich möchte meine Familie lieben. Ich möchte meine Frau und meine Arbeit und alles, was ich tue, möchte ich einfach lieben und Freude drin haben. Warum? Weil Freude ein Drittel von Gottes Reich ist. Und die Bibel sagt, Gottes Reich besteht aus Frieden, aus Freude und aus Gerechtigkeit. Also ein Drittel von Gottes Reich ist Freude. Und deswegen entscheide ich mich tagtäglich für Gottes Reich, für die Freude. Habe ich deswegen blöde Situationen nicht mehr? Natürlich habe ich sie. Habe ich deswegen keine Angriffe mehr? Natürlich habe ich sie. Aber mit einem Unterschied, ich begegne diese blöde Situationen mit Freude. Ich freue mich nicht, wenn irgendwas blöd bei mir passiert, aber mein Inneres kann sich freuen. Warum? Weil der sagt, ich habe einen Gott an meiner Seite, der mich durch diese dreckigen Zeit und blöde Gefühle durchbringt. Und deswegen kann ich mich für Freude entscheiden, nicht weil ich schizophren bin, sondern weil Gott zu mir steht, und das ist eine Verheißung. Also ich habe wohl als Kind Gottes einen Megagrund zur Freude, und zwar am besten jeden Tag. Jeden Tag, freut euch, das ist eine Entscheidung. Ich habe mir das so zusammengefasst, wir freuen uns zu jeder Zeit, weil Jesus unsere Hoffnung in allem ist. Er ist das, Halleluja. Und das gibt mir persönlich extrem viel Kraft für mein Leben. Und danach, als ob das nicht genug war, die Aufforderung vom Bruder Paul, da macht er weiter, und da kommt eine Aufforderung zum Gebet ohne Unterlass. Yes. Betet ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Weißt du was? Ich habe mir 2, 3 Sätze drunter geschrieben. Es gibt keine Lebensphase, die nicht ein Gebet wert ist. Wenn Jesus es nötig hatte, Nichte im Gebet zu brauchen. Wenn die Jünger es nötig hatten, Jesus zu sagen, hey, lehre uns beten. Warum? Die haben sein Wunder gesehen, aber sie haben auch gesehen, dass er Nichte im Gebet verbringt mit dem Papa im Himmel. Und sie wussten, ohne diese Gebete können wir nichts tun. Und ihr Anliegen war, hey, nicht bring uns, wie man Wunder tut, bei, wie man dem. Nein, lehre uns beten. Wir wollen beten lernen. Das gibt dir scheinbar Kraft, das hätten wir auch gern. Also bitte, Jesus, lehre uns beten. Wenn sie das nötig hatten, wenn Jesus das nötig hatte, wenn die ganze Kirche am Anfang es nötig hatte, wenn die Kirche für Paulus und für Silas gebetet hat im Gefängnis und für Petrus gebetet hat im Gefängnis und Gott hat Gefängnisketten zersprengt, warum bilden wir uns manchmal ein, hey, beten ist langweilig, wir brauchen kein Gebet, mir geht's doch so gut. Das ist die Bibel nennt das in der Offenbarung, das Buch, was wir gerade machen, das nennt die Bibel geistliche Blindheit. Wir betrügen uns selber, wenn wir denken, hey, wir brauchen kein Gebet. Es gibt keine Lebensphase, die kein Gebet wert ist. Und ich habe es gesagt und sage es noch einmal, wenn eine Situation mir und dir nicht so wert ist, dass wir dafür beten, dann ist diese Situation auch nicht wert, dass wir darüber meckern. Macht das Sinn? Halleluja. Okay, so was bedeutet das, beten wir alle Zeit? Das bedeutet, in allen Lebensphasen, die wir haben, mit Gott im Gespräch und in Kontakt bleiben. Ich habe mir ein paar Beispiele. Wenn es dir gut geht, bete und sei dankbar. Bete und lobe Gott. Wenn du meinst, wow, ich brauche jetzt, dann bete zu Gott. Wenn du siehst, dein Bruder, deine Schwester, mein Bruder, es nicht gut geht, dann gehe ich in die Fürbitte und bete ich für meinen Bruder, für meine Schwester. Wir beten füreinander, für die Bedürfnisse der einander und wir stärken einander im Gebet. Halleluja. Und das Gute an der Sache ist, Gott gibt uns die Kraft dazu. Das machen wir nicht mit unserer eigenen Kraft. Gott gibt uns einfach die Kraft dazu. Und dafür zu der Apostel Paulus die Gemeinde in das füreinander, miteinander da sein, dann in die Freude, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Und jetzt wird er noch etwas bissiger, noch mehr. Der legt immer noch eine oben drauf, der schafft das. Der sagt, hey, den Geist dämpft nicht. Unterbindet den Heiligen Geist in der Gemeinde nicht. Was bedeutet das? Wir dürfen die Wirken des Heiligen Geistes nicht stoppen, nicht hindern. Das wollen wir sicher nicht. Pass auf, Freunde, dass wir uns richtig verstehen. Ein Mensch, der viel Feuer hat, okay? Und so sehr begeistert ist von Jesus. Der kann mit diesem Feuer 1 von 2 machen. Du kannst mit diesem Feuer Menschen verbrennen oder Menschen anstecken. Hängt von meiner Sensibilität ab. Von meinem Umgang mit diesem Feuer ab. Du kannst wirklich Menschen verbrennen oder Menschen anstecken, dass sie auch brennen und leuchten und vorwärts gehen und kraftvoll sind und liebevoll sind und das Ganze. Und das ist mein Gebet, dass wir alle am Brennen sind und einander mit Gottes Liebe, mit Gottes Feuer, mit Gottes Gnade, mit Gottes Barmherzigkeit so einander behandeln und so einander sticken für diese Freude an Gott und an sein Werk. Die Vielfalt des Heiligen Geistes ist willkommen. Und jetzt darf ich ein bisschen von meine Chronik hier in die Church auch ein bisschen erzählen. Ich bin jetzt, also 1. März werde ich genau 14 Jahre in dieser Gemeinde. Und danke. Das wollte ich jetzt nicht. Danke. Vielen Dank. Das ehrt mich. Dankeschön. Uiuiui. Musstest du das mir so schwer machen, meine liebe Margit? Ach, Halleluja. Dankeschön. Und ich kann mich an der Anfangsphase, die Kennenlernphase, ich war noch nicht mal gewählt, ich war 3-mal hier zum Predigen. Und nach der Predigt gab die Zeit, ich denke, Dietmar, Margit, Arnulf, Ome war noch nicht da. Martin Hüld war da, Michael und Ulla waren da und so weiter. Olli Geiselmann war da. Und da war so eine Zeit nach der Predigt, wo einfach ich mit Fragen so durchbohrt wurde, um zu wissen, was ist der Typ, der unser Pastor sein möchte. Und dann kam einmal die Frage auf mich, was denkst du über John und Lisa Bevere? Wer sie kennt, das sind Wildprediger, Autoren mehrerer Bücher, Gemeindelehrer. Was soll ich sie bewerten? Wow. Sehr schön, wenn ihr ihre Predigten und Bücher hört und liest, vollkommen schön. Dann kam eine Frage auf mich. Timmy, wir tanzen gerne mit Flaggen. Dürfen wir das, wenn du Pastor wirst, dürfen wir mit Flaggen tanzen? Da habe ich ein bisschen schon geschwitzt, weil das liegt mir einfach nicht. Und habe gesagt, Freunde, pass auf. Ich war in vielen Gemeinden, wo mit Flaggen getanzt wurde. Und da waren ein paar Mädels, die vor uns einfach vorne getanzt und gehüpst und die sind mit der Flagge über meinen Kopf gegangen, hat mich fast getroffen. Ich habe gesagt, das hat mich genervt. Und das hat für mich als Gastprediger jeden Freude an jeden Predigt weggeraubt. Das fand ich nervig, das fand ich nicht lieb. Ich habe die Geschwister damals gesagt, hey, wenn das aber die Art und Weise, wie ihr eure Liebe zum Gott, der Vater, zum Ausdruck bringt, wie ihr euch von dem Heiligen Geist berührt fühlt. Damals war unser Saal anders bestuhlt. Also schau mal, hinten gibt es viel, 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 viel Platz. Bitte, Freunde, begebt euch in den hinteren Ecken, drückt eure Liebe zu Jesus aus, betet ihm an, lasst ihm sein euer Herz berühren, aber bitte nicht auf Kosten von anderen Geschwistern, denn sie berühren Gottes Herz auf eine andere Art und Weise. Und das ist okay. Das ist zu respektieren und akzeptieren. Weil ich gesagt habe, okay, pass auf, bitte, nicht, dass ihr glaubt, wenn ihr je mehr ihr wedelt, desto mehr Heiliger Geist im Raum gesplittet wird, verteilt wird. Das wäre eine Irrlehre. Aber wenn das die Art und Weise, wie ihr Gott begegnet, und bitteschön. Und weißt du, so unterschiedlich, wie wir in diesem Raum sind, gibt es keinen Salatschüssel. So unterschiedlich, so unterschiedlich begabt, so unterschiedlich von Jesus geliebt, so unterschiedlich befähigt, so unterschiedlich können wir dienen. Und wenn das gute Frucht trägt und wenn das richtig berührt, warum nicht? Warum nicht? Wir wollen die Wirken des Heiligen Geistes nicht verhindern. Wir möchten offen sein für die Vielfalt des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist wirkt, gibt es auch geistliche Frucht. Der muss bitte auch sichtbar sein. Nur so nebenbei. Ein Tipp von mir. Okay? So, wir wollen offen sein für die Wirken des Heiligen Geistes. Jeden Mensch ist ein Unikat Gottes. Halleluja. Deswegen, mein Freund, wenn jemand anderes Gott anbetet, berührt, manche Leute knien, andere öffnen die Hände, andere heben, andere klatschen, andere liegen auf Lachen. Hey, entspann dich, du musst sie nicht und ich muss sie nicht beurteilen. Lass das in Unikate Gottes, lass sie einfach in Ruhe. Lass sie Gott anbeten, lass sie Gott loben und wo ist das Problem? Easy going, wir ehren und wir schützen einander und das ist gut so. Dann kommt noch weiter eine Aufforderung. Und zur Achtung von prophetischen Reden. Und ich schätze das sehr und bin total dankbar, dass wir diese Prophetenkurs gestartet haben bei uns in der Church. Und wir werden ab März, Mitte März, Termine stehen noch nicht fest, jetzt die Woche der Armin im Urlaub. Wenn er kommt, legen wir das fest. Wir haben so einen Kurs von 9 Wochen, 9 Einheiten, den wir ja schon 2 oder 3 Runden gemacht haben. Was wir in der Zukunft, wir überlegen noch, ob wir es nicht über 3 Samstage, immer alle 2. Woche, ganztägig, dann haben wir den Kurs schnell gemacht und belegt und Leute noch befähigt zum Dienst. Aber prophetisches Reden ist sehr wichtig. Die Bibel sagt, geh nicht geringschätzig mit prophetisches Reden um. Wir dürfen prophetisches Reden nicht geringschätzen. Überhaupt nicht. Warum? Weil da spricht Gott zu uns. Also wie gesagt noch einmal, es darf nicht geringschätzig werden, damit das wir klären, ein prophetisches Wort ist nur so viel wert, wie ich ihm Wert gebe. Was bedeutet das? Ich könnte heute Morgen herstehen und sagen, hey, ich habe einen prophetischen Eindruck. Ich habe den Eindruck von Gott zu sagen, Gott hat dich nicht vergessen, er liebt dich total. Okay, jetzt jeder Christ denkt, das wissen wir doch. What's the clue? Wo ist die Schlauheit hier? Was ist die Offenbarung? Was bringt mir das jetzt? Das habe ich schon doch 1000 Mal gehört. So bin ich mit dem Wort geringschätzig umgegangen. Nicht gut. Es kann sein, die ist nicht für mich gerichtet. Dann ist das okay. Akzeptiere ich das. Aber weißt du, mindestens 2-mal haben wir schon in Jugendfreizeiten erlebt, dass eine junge Person zu uns nach vorne kommt in die Leiterschaft und sagt, ich habe einen Eindruck, ich muss auf die Bühne gehen und sagen, Gott liebt dich, er hat es nicht vergessen. Wie blöd ist dieses Wort? Wie simpel ist das? Und 2-mal haben wir gedacht, okay, komm, was sollen wir? Wir lassen das zu. Was juckt uns das? Gott liebt alle, so lass die Botschaft nochmal Klang machen. Und wir haben diese jungen Leute zugelassen und die haben das in zwei verschiedenen Konferenzen laut sagen. Gott hat dich nicht vergessen, Gott liebt dich. Bei beiden Male, einen Tag danach kam ein junger und eine junge Frau kamen zu uns und haben gesagt, ich muss euch leider was erzählen. Ich kam eigentlich zu dieser Freizeit und ich habe keine Hoffnung mehr. Ich werde gemobbt und geschlagen und vieles, vieles Leid erzählt. Und habe Gott gesagt, ich gebe dir die letzte Chance, wenn du mir nicht sagst, dass du mich liebst, und zwar persönlich bringe ich um mich nach dieser Freizeit. Und gerade dieses Wort, Gott liebt dich, das hat Leben gerettet. Deswegen bitte nicht geringschätzig mit prophetischen Worten umgehen, sondern lass sie zu, lass sie auf dich wirken. Wow, was ich im September erlebt habe, kann ich jetzt nicht in Details erzählen, will ich auch nicht in Details erzählen. Ich fuhr 4-5 Stunden nach Sauerland zu unserer Bundeskonferenz von BFB mit etwa 1.500 Pastoren und Gemeindeleitern. Und auf dem Weg habe ich mir Gedanken gemacht über vieles, was in meinem Leben läuft, gelaufen ist, was möchte ich gerne noch erreichen und. Und ich rede so 4-5 Stunden mit Gott über das Ganze, das hat mich schon sehr beschäftigt. Kommen wir dort an, am zweiten Abend gab es einen Segnungsteil Nachmittag. Ich wurde gefragt mit einer Kollegin von mir noch, ob wir nicht im Prophetendienst dienen wollen. Da sollten wir 2 Stunden, wir standen 3 Stunden am Stück vor der Bühne und haben einfach für Leute gebetet. Und dann haben wir auch einander gedient zum Schluss. Okay, wenn wir schon so viel gebetet haben, lass uns mal Gebet empfangen. Hey, und dann fängt einer nach dem anderen über mein Leben zu prophezeien. Und ich konnte es nicht mehr halten, weil die haben mir genau das gesagt, worüber ich nachgedacht habe auf dem Weg zur Bundeskonferenz. Ich dachte, wie geil ist das dann, wenn Gott bestätigt, was dein Herz begehrt. Wenn Gott dir das Go gibt, das grüne Licht gibt, hey, das ist mega, mega gut. Und deswegen, Freunde, nicht geringschätzig mit prophetischen Worten umgehen, sondern ganz im Gegenteil. Dann geht er weiter. Unsere eigene Verantwortung ist gefragt. Warum? Der Apostel Paulus sagt, prüft alles, das Gute behaltet. Weißt du, wenn man zu diesem Prophetenkurs, Prophetiekurs kommt, wird man auch sehen und lernen in einer Einheit, dass sogar Paulus einmal daneben lag, dass Agabus einmal daneben lag. Wenn jemand mal dir eine Prophetie gibt, die nicht akkurat ist, das heißt nicht, es ist ein falscher Prophet. Die Bibel definiert ein falscher Prophet einer, der gegen Gottes Wort und Willen predigt. Das ist ein falscher Prophet in der Bibel. So, und deswegen, wenn wir ein prophetisches Wort empfangen und hören oder eine Predigt oder was auch immer, eine Message, prüf mal. Hey, mach dir doch Gedanken. Gott hat dir und mir hier eine Tasse gegeben, damit wir sie benutzen. So eine Denkmaschine, eine geile Intelligenz irgendwo, wenn man den hat, ist es immer gut. Ich prüfe, stimmt das, was ich gehört habe mit Gottes Wort? Ja oder nein? Das ist der Maßstab der Prüfung. Wird Jesus ja oder ouch dazu sagen? So prüfen wir, ob die Sache in Gottes Willen ist oder nicht. Vorausgesetzt, wir können nur prüfen, wenn wir Gottes Wort kennen. Aber ich möchte jetzt nicht ausweiten. Wir prüfen alles und das Gute behalten wir. So gehen wir einfach ehrenvoll miteinander um. Und ganz zum Schluss im Vers 22 kommt weiter, der gute Wille zählt, habe ich das so betitelt, nämlich der Apostel Paulus fordert die Gemeinde auf in Thessaloniki und sagt, okay, wir meiden das Böse in seiner Vielfalt, egal was böse ist. Und wenn das leicht böse, sehr böse, arg böse, das vermeiden wir, das wollen wir nicht. Und um das so zusammenzufassen, habe ich mir eine Frage mit uns mitgebracht. Hey, was bringt mir Hass, Neid und Bitterkeit? Überleg dir mal. Ich musste immer wieder in der Seelsorgestunde bei mir im Büro gewisse Leute, die mir ihr Leid und so weiter erzählen. Und das ist in Ordnung. Ich möchte das auch gerne hören und die Leute helfen, soweit Gott mir Gnade schenkt. Und manche so sagen mir, über Jahre konnte ich meinen Vater, meine Mutter, wer auch immer nicht vergeben. Das kann ich nicht. Das ist einfach viel zu heftig, was sie mir angetan haben. Ist jetzt nur ein Beispiel, okay? Dann sage ich, okay, mein Freund, du hast bis jetzt so gehasst, so nicht vergeben, so verbittert gegenüber diesen Menschen, die dich verletzt haben. Lass uns mal jetzt Bilanz ziehen. Welche Ergebnisse hast du erzielt mit diesem Hass, Neid, mit Bitterkeit, mit Sauersein, mit Unvergebenheit? Was sind die Früchte, die in dein Leben hervorgekommen? Hat das dir was Gutes getan? Hat das dir geholfen, besser zu werden? In der Regel gibt es erstmal eine halbe, dreiviertel Minute Schweigen. In den meisten Fällen laufen die Tränen und das heißt, nein, das hat mir nichts gebracht. Ich sage, okay, in einem Geschäftssprache, wenn ich jetzt der Chef einer Firma bin und meine Mitarbeiter sagen, hey, wir werden diesen Kurs fahren und mit diesem Kurs wollen wir unser Gewinn verdoppeln und erweitern. Das ist unser Kurs, das ist unsere Gewinnstrategie. Und wir befolgen alle diese Gewinnstrategie. Nach 6 Monaten ziehen wir Bilanz und wir sehen, dass dieser Kurs, den wir gefolgt sind, nichts gebracht hat. Was macht ein Firmenchef? Ein Kurswechsel. Ein Weg, eine Art und Weise ändern, um den Gewinn tatsächlich zu verdoppeln. Weil das Gedachte war gut gedacht, schlicht gemacht, hat nichts gebracht. Und deswegen brauchen wir einen Kurswechsel, oder? Wenn du guckst, so, der Mann kennt meine Sprache. Also. Und deswegen, Freunde, wir müssen und wir wollen auch gerne nachdenklich werden und sagen, wow, wenn das mir nichts bringt, dann möchte ich gerne einen Kurs ändern. Und jetzt kommen wir zu diesem geilen Angebot in unserer Connect Church. Wo und wie ist es möglich, das alles zu praktizieren? Füreinander da sein, Geduld, Barmherzigkeit, füreinander beten, miteinander leben, einander stärken, einander richtig ermutigen, wenn es so blöde Situationen gibt. Ja? Wo können wir das machen? Ganz einfach durch gemeinsam beten und Gemeinschaft leben. Gemeinsam beten. Wir starten am 1. Februar unser Gebetsmarathon. Und das wird zum, meine ich, 4. Mal gemacht jetzt. Stimmt, 3 Mal haben wir hinter uns. Jetzt kommt das 4. Mal. 3. Mal. Sicher? Okay. Und das Ganze begann, ich muss das kurz erzählen, begann damals in einem Spaziergang von mir in Sinden. Und Gott spricht zu meiner Seele, starte einen Gebetsmarathon. Ich möchte, dass ihr einen Monat, den ganzen Monat, jeden Abend mindestens 1 Stunde betet. Und ich, okay. Denke ich immer, warum passiert sowas mir? Aber ist okay. Wenn ich zu unserer Ältesten gekommen, ich habe unserer Ältesten gesagt, Freunde, das hat mir der Heilige Geist geschrieben, ich schätze meinen Freund Arnulf sehr, der war schon fast bei einer E-Mail schreiben an die Gemeinde, dass wir das starten, sagt Arnulf, warte mal kurz, meine Frau weiß noch nichts davon. Wenn zu meiner Frau dann gegangen, stimmt Arnulf, weißt du noch, wenn zu meiner Frau gegangen ist, sagt Schatz, der Herr hat zu mir gesprochen, wir möchten gerne einen Gebetsmarathon starten. Und das bedeutet, wir werden den ganzen Monat, den 1. Mai haben wir im April gemacht, kann das sein? Meine ich, und dann Februar. Ja? Und dann habe ich meine Frau das erzählt, dass es jeden Abend eine Gebetsstunde geben wird. Dann sagt sie mir, ja, mach doch. Dann sagt sie, nein, warte mal, nicht, mach doch. Dann sagt sie, doch, wer hat dir gesagt, du sollst das tun? Ich habe gesagt, Gott hat es mir gesagt. Sie sagt, ja, dann mach doch. Sagt, nein, warte mal, nicht so schnell, mach doch. Die ist manchmal charismatischer als ich. Manchmal. Er sagt ihr, pass auf, Schatz, das bedeutet, einen ganzen Monat lang bringst du die Kinder ins Bett, es gibt keinen Eheabend, keinen Filmabend, keinen Weinkäseabend, gar nichts. Den ganzen Monat bist du ab spätestens 17 Uhr zu Hause allein mit den Kindern und ich bin erst um 9:30 zu Hause. Guckt sie mich nochmal an und sagt, hey, Timmy, noch einmal, wer hat dir gesagt, du sollst das tun? Er hat gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Dann mach's einfach. Punkt. Mitten im 1. Gebetsmarathon besucht uns ein Ehepaar, ein sehr gut befreundetes Ehepaar. Und das hat mein Herz sehr ermutigt. Die kommen zu uns und der Typ klopft meine Frau auf den Schultern und meint das nur liebevoll und ehrenhaft und gut. Okay? Der bedankt sich bei meiner Frau und sagt ihr, hey, wow, dass du alles so erträgst mit dem Gebetsmarathon und so. Meine Frau, wie aus der Pistole geschossen, sagt ihm, ich ertrage das nicht, ich trage das mit. Wie heißt das in der Sprüche 30, 31? Glücklich ist, wer eine tüchtige Frau gefunden hat, ihr Preis überwiegt und überragt den Preis von den Perlen. Halleluja, ich liebe meine Frau. Danke. Ich nehme eure Grüße gerne nachher mit, denn unsere Kleine ist heute krank, die konnte heute nicht mitkommen. However. So, wir starten dieses Gebetsmarathon. Seitdem hat sich das geistliche Leben in unserer Gemeinde 1000-mal verbessert. Wir erleben Gott in intensiveren Art und Weisen. Wir möchten das zusammentun und zusammenfeiern. Und deswegen gestalten wir das jedes Jahr. Und wir werden also letztes Jahr haben wir eine Schippe oben drauf gelegt. Wir haben dieses One-Think-Zettel gefügt, etc. Gebetswand ist wieder aktiv. Und wir werden für dieses Gebetsmarathon noch ein Special oben drauf legen, nämlich alle 4 Freitage, die beim Gebetsmarathon kommen werden, wir werden sie den Thema Lobpreis und Anbetung, also intensivere Lobpreis und Anbetung, weniger Andacht, mehr Lobpreis und Anbetung widmen. Und da sind schon unsere Lobpreisler am Reden und Prüfen und schauen, wer was machen kann. Und da müsste ich euch ermutigen, verpasst diese Abende nicht. Ich weiß, man kann nicht den ganzen Abend jeden Abend in der Gemeinde sein, obwohl wir 5, 6 Leute haben, die tatsächlich den ganzen Marathon schon mitgebetet haben, schon 2-mal. Aber das erwarten wir von keinem. Wir sagen, bei uns darf man kommen, muss man nicht kommen. Ihr seid alle willkommen. Für den ersten Marathon dachte ich, hey, ich werde hier auf dem Bass hocken, meine Gitarre auf die Beine. Und wenn ich allein eine Stunde gebetet habe, ist gut, dann gehe ich nach Hause. Vielleicht kommen 2, 3 dazu. Beim allerersten Gebetsmarathon, Freunde, waren 13 Leute da. Dachte ich, wow, Herr, du bist gut zu mir. Beim nächsten Abend so um die 20, 25, wir haben die ganze Marathon gebetet, zum Schluss waren 35, 40 Leute hier und das hat so immer so eine Schwankung zwischen 15 und 30 Menschen gegeben, jeden Abend in diese Räumlichkeiten, die richtig gebetet haben. Ich freue mich schon auf unser Gebetsmarathon. Der zweite, wo wir und wie wir das erleben können, ist Gemeinschaftsleben durch die Connect Groups und das wurde schon angekündigt. Jeden Mensch kann eine Connect Group leiten, was wir alles schon nicht hatten. Wir hatten den Asphalt heiß machen damals Motorradgruppe, wir haben Häkelgruppe, Kochgruppen, Blockbustergruppen, wir hatten Reproduktionsgruppen und die feiere ich am meisten, wenn zum Beispiel Techniker ausbilden, hey, ich mache eine Connect Group und bringe dir bei, wie unsere Technik funktioniert. Wir haben Klavier-Connect Groups und Gitarren-Connect Groups und das alles ist dabei. Wir haben den Bibelbagger als Connect Group, wir haben die Lehrabende und so weiter und so weiter und so weiter. Du hast eine Begabung, der Sinn hinter Connect Group ist, dass du deine Leidenschaft, das, was du gut kannst, mit anderen machst und mitteilst und dabei Gott noch anbetest. Warum ist das gut? Das ist leichter, Leute einzuladen. Ich gehe mit meinem Freund lieber zu einem Kochabend, zu einem Schachspielabend, zu einem Fußballabend, zu einem Blockball, als sag, hey, du kannst Gott nicht, komm mal in die Kirche. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ich sage, hey, komm, wir spielen, wir haben Brettspiel Connect Group, wir haben was auch immer, Spinnen mit dem Rad, Connect von mir aus. Was auch immer, wir haben eine Tanzgruppe, die schon angemeldet ist. Warum ist das gut? Weil drin haben wir Gemeinschaft. Eisen schärft Eisen. Wir lernen einander zu lieben, zu wertschätzen. Wir lernen füreinander, für die Bedürfnisse der einander zu beten, einander zu stärken, die Schwachen unter die Arme. Und das alles passiert, wenn wir nur in Gemeinschaft leben. Wie sollen wir füreinander beten, wenn wir nicht miteinander in Gemeinschaft leben? Und deswegen ist es einfach wahnsinnig gut, dass wir miteinander sind. Wie schon angekündigt, auf diesem runden Tisch, da sind so Anmeldungen. Du kannst gerne einen Zettel mit nach Hause nehmen. Du kannst gleich hier ausfüllen, hey, ich möchte ab März, erste, zweite Woche März, legen wir los. Und wir haben den Kickoff für all die Gruppe leiten, werden wir hier eine kleine Schulung haben, dass ihr ein paar Tools an der Hand, wie kann man das machen, was kann das machen und so. Oh, ein Alpha-Kurs, darf ich nicht vergessen, ist auch am Start. Ich freue mich riesig über einen Alpha-Kurs, der bei uns auch im März oder ab März Termine und so sind noch. Hey, das wird gut sein. Gott ist gut zu uns und wir werden gerade so reich beschenkt für so viele begabte Menschen. Ich sag's dir, das wird einfach schön sein. Okay? Und deswegen, Freunde, ihr könnt die Zettel mitnehmen. Überbete mal drüber, sag, hey, ich kann das anbieten und 2 bis 3 Leute reichen, um so eine Connect Group zu starten. Dann werden wir Werbung dafür machen und Leute und Freunde sind herzlich dazu und wir bringen Menschen in Kontakt mit Gott und Gott berührt Herzen und das ist wunderbar so. Ganz zum Schluss ein paar Gedanken aus meinem persönlichen Leben, weil ich gesagt habe, ich habe vieles erlebt, vieles, was sehr gut war, vieles, das nicht gut war und so weiter. Und ich habe Folgendes gemerkt, ich habe mich in Teil isoliert, aber Isolation führt zu trauriger Stimmung, so fast Richtung Depression. Isolation hilft keinem Mensch. Wenn wir uns zurückziehen und isolieren, wir machen uns kaputter, als uns selber in Richtung Heilung führen, durch Gottes Gnade. Isolation ist nicht gut. Wir sind nicht zum Isolation gemacht. Gott hat Menschen zur Gemeinschaft geschaffen. Er sah, dass Adam allein war, allein weil er nicht war, also kommt Eva dazu. Gott hat den Mensch für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit ihm. Das ist Sinn des Lebens. Für die, die es noch nicht verstanden haben, warum leben wir? Um Gemeinschaft miteinander und um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Okay, also Isolation brachte mich damals in eine traurige Stimmung, in eine depre Stimmung, Gebetsmangel zu einer geistlichen Kälte. Menschen, die nicht beten, erleben Gottes Kraft nicht. Punkt.